Ich habe es gemerkt, aber ich wollte es ja nicht wahrhaben, ne? Und letzten Endes muss ich sagen, war mein Mann da federführend, der nach einer Situation gesagt hat, du Schatz, es wird mal Zeit, dass du die Hilfe suchst.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Gerne in Anführungsstrichen, ihr wisst, was ich davon halte. Bevor diese Episode losgeht, möchte ich dir den heutigen Sponsor der Episode vorstellen. Und zwar ist das die Marketingagentur Sichtbar Jetzt.
Wer gefunden werden will, muss sichtbar sein. Wir als nachhaltige Marketingagentur helfen deinem Unternehmen dabei, in die Sichtbarkeit zu kommen. Online und offline. Sichtbar Jetzt Marketing. Alle Infos auf sichtbar-jetzt.de. Damit du nicht in der Tonne landest.
Check das gerne mal aus, damit auch du endlich sichtbar wirst. Trotzdem gilt es natürlich auch noch Danke zu sagen. Ich war jetzt ein paar Wochen nicht mehr am Start und es kamen aber Spenden hinein. Und das ist schon ein kleines bisschen was länger her. Ich habe so einen kleinen Mental Breakdown gehabt. Wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß das. Aber mittlerweile alles wieder tutti, alles wieder im grünen Bereich. Und ich habe natürlich nicht vergessen, wer mir wer gespendet hat. Die liebe Svenja hat 3,28 Euro gespendet. Sympathischer Betrag ist mir direkt ins Auge gefallen. Und der liebe Dominik hat 10 Euro gespendet. Dominik, vielen, vielen lieben Dank. Dominik hat auch noch eine Nachricht dazu geschrieben. Und zwar: Hey Roman, vielen lieben Dank für deine Arbeit. Bin seit knapp einem halben Jahr dabei und muss mal Props dalassen für die vielen geilen Denkanstöße, die du gibst. Mach bitte weiter so und lass dich nicht unterkriegen. Geiler Typ. Dominik, geiler Typ. Dankeschön. Wenn auch du das ähnlich siehst wie Dominik und mich unterstützen magst, dann findest du auch unten in der Videobeschreibung einen Spendenlink für PayPal, aber auch für Steady. Da hast du die Möglichkeit, eine kleine Unterstützung, eine mittlere Unterstützung und eine große Unterstützung zu tätigen. Sind wir mal ganz ehrlich, von Luft und Liebe lebt sich's einfach nicht. Und bei einer Reichweite von, wie viel habe ich jetzt? 36.000, 38.000 Zuhörern im Monat. Boah, wisst ihr noch, ich habe am Anfang gesagt, wenn jeder nur 10 Cent spendet, ne, dann wäre das was. Also fühl dich gerne frei. Link findest du in der Videobeschreibung. Ich bin wieder am Stüssel. Und jetzt kommt eine schöne, besondere Episode mit der lieben Steffi von Eiszeit im Kopf. Viel Spaß damit. Und bitte denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Ich bin wie immer nicht allein, also ich bin eh nie allein, aber ich habe heute wieder einen Gast im Haus und das ist die liebe Steffi von Eiszeit im Kopf. Hi Steffi.
Hallo Roman. Hallo Roman. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gern. Ich freue mich riesig, dass du am Start bist und zwar doppeldeutig gemeint. Erstens, Gast bei mir im Podcast bist und zweitens, dass du eine Instagram-Seite gemacht hast, vor gar nicht allzu langer Zeit. Wann waren das?
Anfang Februar. Es müssten jetzt, glaube ich, so knapp 6 Wochen sein. Ja, 6 Wochen ungefähr.
Geil. Und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, hattest du, wir sind ja schon ein bisschen was länger connected durch die Livestreams und durch, boah, ich weiß das gar nicht mehr. Entweder war es durch einen Livestream oder durch einen Kommentar auf Insta.
Ja, da ist dein Podcast. Ich habe dich mal angeschrieben, weil ich über deinen Podcast gestolpert bin und habe dich da mal irgendwie angeschrieben. Ja. Und dann sind die Livestreams auch dazu gekommen, genau. Ja.
Ich glaube, es ging um Medizinalcannabis für einen deiner Klienten, worauf wir nachher auch noch zu sprechen kommen.
Ja, unter anderem, ja. Das ist, ich greife ja gerne mal auf dich zurück, wenn ich irgendwie noch Fachwissen brauche, was ich nicht habe.
Oh mein Gott. Aber vielleicht so an der Stelle, also erstmal fühle ich mich sehr geehrt, Dankeschön. aber du bist ja vom Fach. Was machst du beruflich?
Ich bin Sozialarbeiterin und arbeite in der Eingliederungshilfe für psychisch kranke und suchtkranke Menschen.
Ist das so eine, aber es ist nicht Forensik, ne?
Nee. Das ist im Prinzip, muss man sich das vorstellen, dass die Menschen, die wir betreuen, die sind halt ja nicht so ganz fit, dass sie ihren Alltag komplett alleine bewerkstelligen können und sie brauchen dabei halt einfach ein bisschen Unterstützung. Und die leisten wir halt, die bieten wir in Form von Assistenz, so nennt sich das. Ne? Das ist wird über den Landschaftsverband bei uns hier in NRW finanziert und ja, kann jeder in Anspruch cool. nehmen nach dem Bundesteilhabegesetz.
Mega gut. Also wirklich ein wertvoller Beitrag für die Gesellschaft. Und ja, das ist da genügend Bedarf gibt, da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Ne?
Ja, da sind wir uns d'accord, definitiv, ja.
ja, also, die schwierigste Frage am Anfang, wie geht es dir heute?
Gut, ich bin aufgeregt, aber mir geht es tatsächlich doch ganz gut. Ich habe zwar schlecht geschlafen, aber bin trotzdem relativ gut in den Tag gestartet und der war ganz, ganz gut, der Tag. Mir geht's gut.
Cool. Das Aufgeregtsein ist vollkommen normal. Das legt sich mit der Zeit. Ich meine, du bist fresh in the game mit 6 Wochen. ja. Wenn ich das auch richtig auf dem Schirm habe, erster Podcast, zweites Mal Interviewsituation.
Ja, genau. Ich war ja am Samstag schon live bei Instagram mit dem Alex von 31 Jahre suchtfrei, glaube ich, heißt sein, ne? Oder? Ja, genau.
Guter Mann. Liebe Grüße an der Stelle, Alex.
Ja, genau. Liebe Grüße. Ich fand es ganz toll. Also ich war da in guten Händen, muss ich im Nachhinein sagen, fürs erste Live und hat echt Spaß gemacht, ja. Und ich ziehe meinen Hut vor ihm, muss ich sagen.
Ich auch. Er war ja bei mir auch schon im Podcast. Wir haben ich glaube sogar schon zweimal. Wir haben auch für einen Podcast für eine ehrenamtliche Sucht-Selbsthilfe-Institution, für die ich mal gearbeitet habe, die treuen Hörer wissen Bescheid, haben wir auch ein Interview für den Podcast gemacht.
Okay.
Also wirklich guter Mann. Er hat es ja, ganz am rechten Weg.
Ja, definitiv. Und nach so vielen Jahren Sucht, ich meine, das Gleiche gilt für dich auch, mein Hut ab, also Chapeau.
Obrigado. ich würde gerne mit dir heute so ein bisschen, weil wir reden ja auch im Sucht und Ordnung Podcast nicht immer nur über psychotrope Substanzen, sondern auch über generell psychische Gesundheit oder halt psychische Erkrankungen. Ich würde heute mit dir gerne so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, in die Gegenwart schauen, aber vielleicht auch einen Blick in die Zukunft wagen und dich als erstes fragen, hast du was mit Substanzen zu tun oder warum bist du im Sucht und Ordnung Podcast heute?
Mit Substanzen habe ich nicht wirklich viel zu tun, bis auf Alkohol, was ich gelegentlich mal trinke. Aber mein Hauptproblem ist psychischer Natur. Und zwar lebe ich jetzt seit knapp 6 Jahren mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, kurz genannt PTBS.
PTBS wird ja oft durch einschneidende Erlebnisse im Leben ausgelöst. Ich bin einfach so direkt und frag gleich nach, was war dieses einschneidende Erlebnis bei dir?
Ja, das Trauma, das sowas auslöst. Das ist bei mir ein Geburtstrauma. Also die Geburt meines Sohnes vor 6 Jahren verlief leider alles andere als erwünscht, gehofft und geplant. Erste Schwangerschaft, ein halbes Jahr irgendwie nach der Hochzeit schwanger geworden, wie geplant und gewünscht. Und Schwangerschaft verlief super, war alles toll. Und ja, dann ist auf gut Deutsch die Geburt so ziemlich in die Hose gegangen, muss ich sagen. Und das hat mich dann traumatisiert.
Okay, ich kann mir natürlich als Mann, auch noch als Mann, der kein Vater ist, wenig darunter vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass, also ich meine, da wächst ein Leben in einem heran und da wird wahrscheinlich, also du kannst mir das besser erklären, da passiert ja auch hormonell einiges. Und was meinst du denn mit schiefgegangen?
Ja, also es ist halt, ne, wenn man schwanger ist, man hat ja verschiedene Phasen, die man durchlebt. Es sind ja erstmal die ersten 3 Monate, wo man erstmal bangt, hoffentlich hat man keinen Abgang, hoffentlich behält man das Kind. Dann kommt so ein bisschen die ruhigere Phase, wo man denkt, oh, es läuft, alles Kind wächst und gedeiht. Und dann geht es halt so Richtung Geburt hin. Und bei mir war es halt so, ich hatte noch 2 Wochen vor dem Mutterschutz, der ja, ich glaube, 6 Wochen vorher oder 4 Wochen, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, vor dem errechneten Termin beginnt, hatte ich noch Urlaub. Ne, 6 Wochen beginnt der, 6 Wochen beginnt der Mutterschutz vorher, genau.
Termin
Das
heißt
errechneter
Geburtstermin.
Termin ist der Geburtstermin, genau, ET genannt, also der errechnete Geburtstermin. Und ich hatte halt vor Beginn des Mutterschutzes halt noch meinen Resturlaub, den ich abgefeiert habe, und den haben wir auch genossen. Und es war so die 7. Woche vor dem errechneten Termin, dass ich halt zu einer ganz normalen Routineuntersuchung war mit CTG, wo halt dann die Herztöne und mögliche Wehen schon geprüft werden. Und das kennt man, was kennst du vielleicht auch aus dem Fernsehen, wo halt immer diese Nadel auf und runter geht. Ne? Und man hört immer so ein Duck, 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 Duck,
Ja,
ne? Die
klar.
Herztöne. Ja, und ich weiß noch, dass ich halt in dieser Kabine lag mit meinem Mann bei mir und irgendwann merkte so, irgendwas ist ja anders. Aber habe mir da nichts bei gedacht, habe gedacht, okay, das Kind hat sich vielleicht verschluckt oder irgendwie gerade mal gedreht oder irgendwie sowas. Ein paar Sachen kennt man ja schon so.
Das hast du
Und
gemerkt schon, bevor das Gerät. Okay.
ja. Und habe mir da aber nichts bei gedacht. Und weil ich das halt auch kannte, so vom Gefühl her einfach, dass, ne, der Kleine sich dann mal gedreht hat oder so. Ja, und dann wurde ich dann halt nach dem CTG zum Arzt reingerufen, zur Besprechung, und der fragte mich dann nur so, was machen Sie mit Ihrem Kind? Und ich denke so, wie, was mache ich mit meinem Kind? Und dann meinte er, ja, sagt er, der ist da ordentlich irgendwie am Arbeiten. Das ist nicht so ganz, wie es sein sollte, aber vielleicht hat er sich nur gedreht, gerade aufgeregt oder so. Wir beobachten das Ganze mal. Ja, und dieses Beobachten, das hat sich dann über mehrere Tage gezogen, bis hin, dass ich auch ins Krankenhaus musste, weil diese Werte sich nicht gebessert hatten. Und im Krankenhaus hatte man dann festgestellt, bei einer sogenannten Doppler-Untersuchung, dass halt auch meine Gebärmutter unterversorgt war und mein Sohn halt ziemlich arbeiten musste, um versorgt zu werden. Aber es ihm soweit gut gehen würde. Und
Okay, das heißt, er hat keine Nährstoffe aufnehmen können.
ja, keine, also er wurde nicht richtig versorgt, nicht 100%. Ne? Und dann hieß es auch noch, ja?
Entschuldige, dass ich reingrätsche.
Nee,
Nur für so
alles
ein,
gut.
ich bin ja wirklich manchmal ein bisschen langsamer. Mit was muss so ein Kind alles versorgt werden? Mit Wasser, Blut und
Ja,
na so.
Nährstoffe, die ganzen, ne, alles, was so der menschliche Körper halt an Bausteinen braucht zum Wachsen und Gedeihen, ne, und die Mineralstoffe, und das geht ja alles über die Nabelschnur, über die Plazenta, über die Gebärmutter dann halt von Mutter zu Kind, ne? Und
Okay,
da, diese
verstehe.
Schnittstelle, die arbeitete halt dann nicht richtig, die Schnittstelle zwischen ihm und mir. Und dadurch war er gestresst, und das merkte man und sah man halt am CTG. Und ja, das hieß dann immer die
Also,
ganze Zeit immer beobachten, beobachten, beobachten. Und ja, ich und mein Mann waren da in Angst und Bange halt, ne? Also ständig gefühlt, tut sich da was, bewegt er sich noch, lebt er noch, und ja.
das heißt auch Cortisol ohne Ende,
Ach,
Stress bei
ohne
dir,
Ende.
Stress bei dem Kind. Wow, jetzt sind wir schon voll drin, ne? Aber ich habe auch
Ja,
ganz direkt
ich
gefragt.
merke es gerade schon.
Genau, also eine Sache, die ich immer vorweg sage, wenn du irgendwo an der Belastungsgrenze ankommst, so dann lass mich das bitte wissen,
Ja, mache
weil
ich.
dann schalten wir entweder einen Gang zurück oder wir lassen einfach Fragen aus. Alles kann, nichts muss.
Ich weiß.
Okay. Und dann habt ihr beobachtet und beobachtet und beobachtet. Und was wurde beobachtet? Es muss ja auch irgendwann zu Ergebnissen kommen.
Ja, das CTG und der Zustand des Kindes wurden halt beobachtet. Ne? Es wurde halt unendlich viele CTGs geschrieben. Also ich habe Ewigkeiten immer an diesem blöden Apparat gehangen und dieses Piepen und vom Herzton gehört. Und war ja erst hier bei uns im Ort im Krankenhaus. Und die haben mich dann nochmal einen Ort weiter verlegt, irgendwann mitten in der Nacht, in der Nacht- und Nebelaktion, weil sie meinten, ja, wir verlegen mal besser. Die haben eine Neonatologie, also eine Frühchen-Intensivstation. Falls was sein sollte, können sie dort besser versorgt werden. Und ja, dann bin ich dann noch verlegt worden mitten in der Nacht. Und dann ging das Prozedere im anderen Krankenhaus auch erstmal weiter, erstmal beobachten, gucken. Und das war halt in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und an dem Samstag fingen dann plötzlich so ganz komische Dinge an, dass ich habe zum Beispiel die Lungenreifespritze bekommen fürs Baby. Die hat sie mir empfohlen, also eine Spritze mit einem Medikament, was die Lungenreife fördert. Für den Fall, dass er früher kommen müsste, dass die Lunge halt einfach schon besser arbeiten kann.
Was ist das? Cortison oder ist das, also?
Ich kann es dir nicht genau sagen, ich weiß es nicht.
Oh. Weil ich bin ja Asthmatiker, ne? Ich bin ja als Kind hatte ich schon immer Bronchialasthma, okay. Und da gibt es dann halt immer diese Sprays, und dass die Lunge erweitert wird und man deswegen besser atmen kann. Vielleicht, ja. Also denke ich jetzt einfach mal in die Richtung, ne?
Ich weiß es nicht. Müsste ich wirklich gesagt, ehrlich gesagt mal googeln.
Ja, ich weiß es nicht.
Ja, und dann weiß ich, kann ich mich noch an die Situation erinnern, dass dann halt plötzlich mein Bett aus meinem Zimmer plötzlich da in diesem Kreißsaal stand und ich gefragt habe, warum, und man dann so meinte, ach, das haben wir jetzt einfach mal so gebracht, ist nichts Schlimmes, alles okay, so rumgedruckst. Ich denke so, okay.
Also man wollte dich nicht in Panik versetzen.
Ja,
also
scheinbar schon, aber auch nicht wirklich mit mir reden.
Oh. Ja. Alter, was macht das? Was, also jeder, der so ein bisschen nachdenkt, der weiß, dass es nicht so richtig förderlich ist. Was hat denn das in der Situation in dir ausgelöst? Weißt du das noch?
Ja, Angst, Sorgen, leichte Panik war schon zu spüren. Diese Ungewissheit, dieses nicht wissen, was passiert hier eigentlich, das zermürbt einfach. Und die Nächte waren ja auch nicht gerade gut. Also ich hatte ja Schlafmangel ohne Ende und das waren dann, glaube ich, schon 4 Tage in Folge. Und ich war einfach fix und fertig. Und ich weiß noch, dass ich oft geweint und einfach verzweifelt war.
Hm. Ja, wir befinden uns gerade immer noch in der 6. Woche vor ET.
Genau, also in der Schwangerschaftswoche gerechnet waren das 33 plus 6, also 33 vollendete Wochen plus 6 Tage, und bei 33 plus 7 hätte quasi die 34. Woche begonnen und diese 6 Wochen Mutterschutz begonnen. Und quasi bei 6 Wochen früher, da gilt man halt schon also als Frühchen halt, ne? Und ja, es war halt dann so, dass ich halt dann mal wieder beim CTG lag und aber dann halt auch merkte und auch mein Mann bemerkte, dass halt die Zeichen auf dem Papier sich wieder deutlich veränderten. Also es wurden ja, also man hört nicht nur den Herzton beim CTG, sondern es werden ja auch dann diese, genau.
Man sieht den Ausschlag auch.
Man
ne,
sieht den Ausschlag, genau. Es gibt einen Ausschlag für die Herztöne des Kindes und einen Ausschlag für die Wehen. Und die Wehentätigkeit war halt im Prinzip null. Und die Herztöne wurden aber immer kleiner und die Abstände wurden immer größer. Und dann machte sich Nervosität breit bei uns, aber halt auch beim Personal, bei den Ärzten. Und dann kam halt irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Arzt oder Ärztin war, rein und sagte, es tut mir leid, aber wir müssen jetzt handeln, wir müssen einen Kaiserschnitt machen. Und allein bei diesem Satz, da ist schon für mich eine Welt zusammengebrochen. Absolute Panik nonstop.
Also du lagst im Kreißsaal und also eben noch so, hey, alles gut, bla bla bla. Und dann kommt jemand rein und sagt, jetzt geht's los.
Ja, genau. Also von die ganze Zeit, wir beobachten, war es auf einmal von jetzt auf gleich, wir müssen jetzt handeln.
Hättest du, also ich sehe ja hier gerade deine Augen, ne? Und hättest du, glaubst du, es wäre vielleicht weniger Angst und Panik gewesen, hätte man dir gesagt, ey, es geht hier gerade in eine Richtung, es kann sein, muss nicht, aber es kann sein, dass wir heute Nacht Zugriff.
Ich glaube, weniger Panik hätte ich nicht gehabt, aber ich hätte mich vielleicht irgendwie besser darauf vorbereiten können. Weil im Prinzip, ich bin eigentlich ein Mensch, der immer ans Gute und ans Positive denkt und auch versucht, immer positiv zu denken und habe halt wirklich gedacht, hey, du schaffst das jetzt irgendwie noch, die letzten 4 Wochen, ne? Weil man sagt immer so 2 Wochen vor Geburtstermin, dann ist alles safe. Ich habe gedacht, zur Not liege ich hier die nächsten 4 Wochen und ich mache alles, dass das gut geht. Und dann wird halt diese Blase, die man dann irgendwie hat, an der man sich dann irgendwie noch so ein bisschen festkrallt, dann einfach wie so eine Nadel zerstochen und ja.
Okay.
Ich hätte mir einen anderen Umgang gewünscht.
Ja, das hört man deutlich raus und ich bin kein Fachpersonal, ne? Aber ich weiß so ein bisschen, wie man mit Menschen umgeht. Mhm. Und ja. Aber gut. Und dann haben die gesagt, jetzt müssen wir es machen, jetzt Kaiserschnitt, was ja auch irgendwie logisch klingt, wenn die Herzfrequenz immer schwächer wird.
Aber selbst da habe ich noch gefragt, ob es nicht möglich wäre, einzuleiten. Also selbst da hatte ich irgendwie noch so ein bisschen die Hoffnung, aber das haben sie mir dann auch direkt verneint, ne, dass es nicht geht, aus einfach aus der Gefahr heraus, dass meinem Sohn was passieren könnte.
Mhm. Wie lief die Nummer dann ab?
Ja, ich habe mich erstmal geweigert, muss ich sagen. Also innerlich zumindest. Ich habe das da nicht geäußert oder so, sondern innerlich hatte ich so eine Art Verweigerung und gesagt, nee, es kann jetzt nicht sein, das funktioniert jetzt nicht. Und mein Mann sagt dann auch, komm, also wir schaffen das zusammen. Ich bleib bei dir die ganze Zeit und ich stehe dir dabei. Und ich weiß dann halt, dass ich noch unzählige Papiere unterschrieben habe. Ne, diese ganzen Einwilligungen in die OPs und ach, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da unterschrieben habe. Ich habe es einfach irgendwie unterschrieben. Und meine größte Angst war halt in dem Moment halt auch diese PDA in den Rücken. Ne? Man bekommt ja dann eine Kanüle in den Rücken gelegt und wird ja dann beckenabwärts betäubt, dass man hier oben noch wach ist und alles mitbekommt. Und das war für mich eigentlich auch immer so eine Horrorvorstellung, weil ich hasse Spritzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin einem Anästhesisten bei einer früheren OP schon mal vom Tisch gehüpft, dass sie den OP-Termin verschieben mussten, weil ich so Panik bekommen hatte. Also ich habe das, es ist wirklich ganz schlimm. Und diese Vorstellung, da diese PDA zu bekommen, das war einfach der Horror. Und ich fand sie auch Horror. Es tat einfach nur furchtbar weh. Und aber ich habe halt in dem Moment einfach gedacht, okay, du machst das Ganze jetzt für deinen Sohn. Du machst das für ein neues, kleines Leben. Ne? Und
Hattest du in dem Moment, also die Schmerzen sind mal das eine, ne? Und die Spritze ist auch das eine. Hattest du Angst um dein Leben?
Nein. Okay, komischerweise also nicht. Komischerweise in dem Moment nicht. Ich hatte eigentlich nur Angst um das Leben meines Sohnes. Meins, da habe ich mir in dem Moment keine Gedanken drum gemacht. Das ist war zweitrangig.
So ja. Mutter sein, ne? Also wow. Ja. Okay, dann ist das, dann haben sie ihn geholt.
Das war der Plan, aber das, was noch dazu kommt, und das ist halt immer das, was mir auch so zu schaffen macht, also an diese Situation an sich bis dahin war schon für mich traumatisierend, aber dann ist halt der Kaiserschnitt an sich noch schief gegangen. Ich habe halt die PDA bekommen, die haben mir einen Katheter gelegt, die haben einen Test gemacht, inwieweit ich noch was spüre und es war alles in Ordnung. Und ich habe halt diesen weißen Vorhang vor mir. Man wird ja immer so abgeschottet bei einem
Weiß ich nicht, okay.
Kaiserschnitt. Ja, man liegt halt quasi da und es ist halt ein Tuch zwischen einem, also quasi so auf Bauchhöhe, ist ein Tuch. Man sieht eigentlich deine Beine gar nicht. Man sieht nur so ein bisschen Bauchnabel. Und
Also
alles.
damit man nicht sieht, damit du kein Blut siehst, damit du nicht in Panik gerätst.
Ja, genau, das ist halt abgeschottet, ne? Und mein Mann war halt noch bei mir, der war bei mir an der Seite. Und dann machten sie halt den Test, so spüren sie was, ist, nee, ich spüre nichts. Und dann sagt er, ja, dann fangen wir jetzt mal an. Und dann setzt sie das Skalpell an und das spürte ich. Ich habe also diesen Schnitt gespürt. Ich habe im Nachhinein erfahren, dass sie wirklich nur Millimeter irgendwie angesetzt hat. Aber für mich fühlte sich das an, als ob sie mir den ganzen Unterleib ohne Narkose aufgeschnitten haben. Es war halt, ja, ich habe halt geschrien, dass es mir wehtut, dass ich Schmerzen habe. Und da machte sich natürlich dann wieder ein bisschen Unruhe breit in diesem OP-Kreissaal. Und ja, ich bekam was in die Vene gespritzt und war von da an war ich weg. Also da war ich, habe ich geträumt, ich bin am Strand und laufe mit nackten Füßen durch die Brandung und habe aber immer so ein leicht durchsichtiges weißes Tuch zwischen mir und dem Wasser sozusagen. Und ja, als ich dann wach wurde, als ich wieder zu mir kam, war ich ohne Kind.
Ich will nicht pietätlos sein, aber der Podcast hat ja natürlich auch was mit Substanzen zu tun. Weißt du, was sie dir da gespritzt haben? Wahrscheinlich ein krasses Opioid, ne?
Die haben es mir mal bei der Geburtsvorbereitung für meine Tochter, die ja 3 Jahre später zur Welt kam, haben die mir das mal gesagt. Ich habe es aber leider vergessen. Ich habe aber jetzt die Tage echt noch gedacht, ich werde mir, glaube ich, mal die Akte bestellen beim Krankenhaus. Das
Ist
würde
ja
ich
auch
doch gerne mal
zweitrangig.
wissen. Ja,
Ist
aber
ja auch
ich habe halt
zweitrangig
im Nachhinein.
draufgeschrieben.
Ja, aber ich habe im Nachhinein erfahren, dass es, das muss irgendein Medikament halt gewesen sein. Und das hat leider auch verursacht, dass mir halt viele Dinge an Erinnerungen fehlten erstmal. Also das war auch etwas, was ich erst Jahre später erfahren habe, dass das an diesem Medikament wahrscheinlich auch lag. Dass ich
Ich
nachher
will,
so
also.
kleine Filmrisse hatte.
Okay, also wie gesagt, das sollte jetzt einfach nur rein
Nee,
informativ.
ja, ich weiß es
Und
leider nicht.
du hast gerade gesagt, dann warst du ohne Kind. Das Wording finde ich spannend, weil ich, also normalerweise erwartet man ja dann so einen Satz wie, dann war der Kleine auf der Welt oder so. Und jetzt sagst du gerade, du warst ohne Kind.
Ja.
Kannst du das irgendwie mehr beschreiben?
Ja, ich bin halt wach geworden und habe in einem relativ kahlen Raum gelegen. Mein Mann war bei mir, aber unser Sohn war halt nicht bei uns. Der war halt auf Intensivstation. Und ich war froh, erstmal zu hören, dass es ihm gut geht, dass er alles gut überstanden hat. Ich habe auch erstmal also gefragt, wie es ihm geht, nicht wie es mir geht, was mit mir irgendwie war oder so, sondern halt erstmal wollte ich wissen, was mit ihm ist. Und aber es fühlte sich plötzlich, es war ein schlimmes Gefühl, muss man echt sagen. Also plötzlich ist der Bauch leer und man hat von diesem ganzen Prozess nichts mitbekommen.
Wie
Also
so
ich
ein
meine,
Diebstahl.
ja, im Prinzip ja. Im Prinzip ja. Also normalerweise, selbst bei einem normalen Kaiserschnitt, bekommt man das ja mit. Ne? Man spürt ein Ziehen, ein Zerren am Körper. Man spürt, dass das Kind irgendwie entnommen wird. Das hatte ich nicht. Das wurde mir alles genommen im Prinzip durch diese, ja,
Durch die Narkose, also durch diese Spritze da durch
durch
den.
diese Spritze, ja. Genau. Und ja, ich lag da ohne Kind und konnte mich auch nicht bewegen, weil meine Beine halt noch taub waren. Ne? Also ich
Ach
konnte,
so, von diesem anderen Ding in
ich,
den Rücken.
ja, genau. Und ich weiß noch, die haben mir da, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Beine umgelegt oder so. Und die haben meine Beine hochgenommen, also das Pflegepersonal. Und ich, das fühlte sich so, ich kann das gar nicht also erklären. Das fühlte sich so
Fremd.
merkwürdig an, so fremd, ja, dass Leute meine Beine bewegen und ich spüre davon nichts, gar nichts. Das war, als ob ich meine Beine so nicht zu mir gehörten, ne? So wie so eine Puppe im Prinzip. Ja.
Wann hatten das nachgelassen?
Das hat insgesamt fast 6 Stunden gedauert. Und ich durfte vorher nicht zu meinem Sohn.
Das heißt, wenn ich richtig verstehe, liegst du da halb betäubt, Unterkörper immer noch ohne Gefühl und bist aber wieder bei Bewusstsein und kannst eigentlich nichts machen, außer warten.
Ja.
Ging es denn deinem. Entschuldige bitte,
Ich
du
wurde halt
zuerst.
irgendwann aus dem Kreißsaal halt, ne, als man merkte, so Vitalwerte sind in Ordnung, sie atmet, sie ist bei Bewusstsein, dann wurde ich halt ins Zimmer zurückgerollt und dann musste ich halt die restliche Zeit dort im Zimmer warten.
War denn mit deinem Sohn wenigstens alles in Ordnung? Also ich weiß nicht, wie man das ausdrückt, so die Vitalwerte bei ihm hatte. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ich
Ja,
stammel sonst rum.
es war alles super in Ordnung. Er war wirklich fit. Er konnte alleine atmen und er hatte ein bisschen Probleme mit der Körpertemperatur, was aber halt dann völlig normal war und brauchte aber noch nicht mal irgendwie Sauerstoffunterstützung oder so. Er hat auch in seinem U-Heft drinstehen, fittes Frühchen. Das haben sie reingeschrieben. Das fand ich ganz süß.
FF.
Ja, genau.
Aber okay, das ist natürlich eine extreme Belastungssituation, von der wir hier sprechen, für den Körper, aber auch für die Psyche. Und ich gehe mal davon aus, dass du jetzt nicht irgendwie aufgewacht bist und gesagt hast, oh, das war aber traumatisch.
Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich hatte da erstmal auch gar kein, ich habe da gar nicht an mich gedacht eigentlich. Ich habe wirklich meine Gedanken schweiften nur um meinen Sohn und dass ich halt zu ihm wollte. Ne? Und ich habe mir da
Okay.
über mich gar keine Gedanken gemacht. Ne?
Wie hat sich das denn in den kommenden Tagen und Wochen entwickelt?
Ja, also es ist das ja, berührendste Erlebnis, was ich dann erstmal hatte, war natürlich das erste Kennenlernen mit meinem Sohn. Ne? Also ich hatte dann nach 6 Stunden, das war halt in der Nacht, mein Sohn ist nachmittags geboren und irgendwie so, weiß nicht, 11, halb 12 nachts irgendwann habe ich dann die Nachtschwester gerufen und gesagt, hey, ich spüre meine Beine, ich möchte los. Und dann hat sie mich halt in den Rollstuhl gepackt und mich dann, ich weiß nicht, so 2 Etagen höher gebracht und mich dann der Intensivschwester übergeben. Und die hat mich dann halt so wie eine Ware im Prinzip in diesen Raum reingerollt. Und da waren halt 3 Frühchen, 3 Inkubatoren standen dort, massenhaft Geräte, es piepste an allen Ecken und Kanten. Und in der Mitte lag halt dann mein Sohn in so einem kleinen Plexiglaskasten, wie so ein kleines Schneewittchen. Und an jegliche Schläuche angebunden für Überwachungen. Und ja, und
Haben die
als sie hat.
dir, Entschuldigung, dass
Nee,
ich bin gerade,
frag ruhig. Frag ruhig.
weil du schon gerade gesagt hast, wie eine Ware kamst du dir vor. Ich gehe mal davon aus, dass die dir nicht gesagt haben, du pass auf, da drin sieht das jetzt so und so aus,
Nein.
das kann, das gibt's doch gar nicht.
Nein, nein, nein. Wir haben gefragt, wie es mir geht und das war es auch im Prinzip. Also und kurz halt gesagt, dass alles in Ordnung ist und dass die Ärzte ihn durchgecheckt haben und dass alles soweit, dass man zufrieden ist und mehr nicht.
Aber wussten denn diese Schwestern, wahrscheinlich wissen die das gar nicht, wie der Ablauf da in so einem Krankenhaus ist, wie deine Situation noch irgendwie 8 Stunden vorher war, dass das für dich extrem scheiße war, dass man dann wenigstens sagt, hey, pass auf, das sieht normal aus da drin, das ist so, aber das muss auch so.
Ja.
Und es kann erstmal komisch wirken, das musste man einem doch sagen können.
Denke ich mir auch, aber ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ob die das prinzipiell vielleicht nicht machen, dass das für die einfach schon normal ist. Oder halt, ob es daran gelegen hat, dass es halt der Nachtdienst war. Ne? Die sind dann meistens ja eh unterbesetzt und gestresst. Weil im Prinzip wurde ich da hingesetzt und nach dem Motto, sagen Sie Bescheid, wenn Sie wieder ins Zimmer wollen. Und dann habe ich da gesessen und habe meinen Sohn erblickt und habe erstmal nur angefangen zu weinen. Und ich durfte dann halt mit der Hand auch hinein, ich durfte ihn berühren und da hatte man mir noch gesagt, also am besten nicht streicheln, sondern einfach nur die Hand ruhig drauflegen. Das wäre am
Okay.
beruhigendsten fürs Kind. So streicheln würde halt irgendwie nur unruhig machen. Ja, und dann war ich da alleine mit ihm.
Wie lange warst du da drin? Und wie war, wie, nee, anders. Scheiß mal auf die Dauer. Wie, du hast ja gerade schon gesagt, dann wie waren die Gefühle?
Achterbahn, absolute Achterbahn. Also einerseits war ich total froh, dass es ihm gut ging, dass er außer Lebensgefahr war, dass er gut versorgt war. Und gleichzeitig kamen dann aber auch Schuldgefühle hoch. Die Frage nach dem Warum, wieso ist das passiert? Habe ich vielleicht was falsch gemacht? Absolutes Gefühlschaos einfach nur, ja. Kann ich nicht anders beschreiben. Also eine Achterbahn. Ich habe da einfach nur gesessen und geheult und wusste eigentlich gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen.
Wie lange wart ihr da im Krankenhaus drin gemeinsam? Also ihr wart ja zu dritt, dein Mann war ja auch noch da.
Mein Mann war zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn kennengelernt habe, das war ja mitten in der Nacht, war der zu Hause. Den hatte ich
Ah,
irgendwann
okay.
am Abend nach Hause geschickt, weil ich auch gesagt habe, ich so, hey, du brauchst auch Schlaf, du brauchst Kraft und er hatte mir ja auch vorher, er war ja schon vorher bei ihm, er hatte mir dann auch Videos und alles gezeigt und standen ja dann über WhatsApp auch unter Dauerkontakt und ja, ich hatte diesen Moment quasi alleine.
Stranges Gefühl, oder? Wenn du dein Kind das erste Mal übers Handy
Ja,
siehst.
aber was anderes blieb halt nicht, also eine andere Möglichkeit gab es halt nicht. Ich wollte ja wissen, ob es ihm gut geht. Und ich meine,
Na, nachvollziehbar.
da hatte ich halt schon ein bisschen halt auch gesehen, dass er halt, ne, in diesem Brutkasten liegen, da hat mein Mann hatte mich da auch so ein bisschen versucht, darauf vorzubereiten, aber das halt so auf dem Handy zu sehen und dann nochmal in echt, das ist halt einfach ein Unterschied, ne? Also auf dem Handy, da hat man halt so ein kleines Bildchen und dann kommt man in so einen riesen Raum rein, der voll mit Geräten ist und ja.
Lass uns mal langsam, also wir sind, das ist natürlich eine super schwierige Situation. Ne? Das ist, ich kann es gut verstehen, nachvollziehen natürlich in keinster Weise, aber verstehen. Jetzt hast du an dem Tag ein Trauma entwickelt. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Also ich habe an dem Tag erstmal das Trauma erlebt.
Ja, genau,
Und
erlebt.
die Symptome an sich haben sich schleichend erst nach etwas längerer Zeit so eingeschlichen. Also die Anfangszeit habe ich halt einfach nur funktioniert. Mein Sohn lag ja dann 4 Wochen im Krankenhaus. Und wir sind jeden Tag halt hin. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich wirklich mal aus Erschöpftheit gesagt habe, so ich schaffe heute nur eine halbe Stunde oder so. Aber ich konnte auch nicht sagen, so ich gehe jetzt heute mal gar nicht. Das hatte man uns auch angeboten. Ne? Also, bleiben Sie ruhig mal zu Hause, tanken Sie Energie. Konnte ich nicht. Ich habe halt damals auch, muss ich sagen, halt auch Muttermilch abgepumpt, weil ich mir gesagt habe, so ich möchte auf jeden Fall, dass er Muttermilch bekommt. So nach dem Motto, ich möchte noch nach Möglichkeit alles tun, um meinem Sohn irgendwie den Start zu erleichtern. Und ne, habe gedacht, okay, Muttermilch ist das Beste. Und habe mich da natürlich auch nochmal sehr unter Druck gesetzt. Das hieß dann auch im Prinzip alle paar Stunden pumpen.
Und vielleicht das ist das
Und
ja die einzige Verbindung dann quasi, ne?
ja, im Prinzip ja. Da er auch über eine Sonde ernährt wurde. Ne? Also er wurde ja nicht durch Anlegen an die Brust, sondern halt wirklich durch eine Sonde. Und der erste Moment, wo es halt so, wo ich merkte, so, hui, das wird schwierig, war halt der Moment, wo er nach Hause kam. Wo ich anfangs erstmal so total überfordert war und gedacht habe, so dieses kleine Würmchen. Ne? Also er war halt 44 Zentimeter bei der Geburt. Ne? 2.165 Gramm, das ist wirklich wenig.
Hast du, also ich kenne das von befreundeten Frauen und da gibt es einige, die Frühchen hatten, die haben mir am Anfang, also im Nachhinein erzählt, dass sie das Kind nicht so richtig annehmen konnten. Hattest du das auch?
Ja, also ich habe auch heute noch, muss ich sagen, da so ein Bindungsproblem. Also das ist so, ich kann das manchmal gar nicht so genau beschreiben. Das ist manchmal fühlt es sich total fern an und manchmal total nah. Also das ist immer so sehr ambivalent, muss ich sagen. Und das war halt vorher, also ne, 4 Wochen im Krankenhaus, da wurde er im Prinzip rundum versorgt, bis auf die Zeit, die wir da waren. Und dann kommt man von jetzt auf gleich ohne große Vorbereitung nach Hause, weil groß vorbereiten kann man sich halt nicht. Ne? Und das war schon manchmal echt schwierig. Und mich plagte dann halt auch, wie gesagt, immer wieder so ein schlechtes Gewissen. Ich wusste halt nicht so, ich hatte keine Antwort auf die Frage, warum das passiert ist, jetzt auch dieses Medizinische, gab es da irgendwie einen Grund für, dass diese Unterversorgung da war? Und ja, da kamen halt viele Sachen auf einmal.
Hast du gedacht, du bist falsch? Mit mir stimmt was nicht?
Ja, manchmal
Also,
schon. Ja.
das denke ich jeden Tag, ne? Aber es,
Ja. Und es ist halt dann nochmal eine andere Form, wenn man das halt jetzt nur auf sich bedenkt oder halt dann auch in Bezug aufs Kind, ne? Also das ist halt wirklich dann nochmal eine ganz andere Nummer im Prinzip.
sind das schon, war das das, waren das die ersten Symptome oder?
So im Nachhinein würde ich sagen, ja, das waren schon so die ersten Sachen, wo ich halt dann auch merkte, so bei Kleinigkeiten, dass ich ganz schnell überfordert war, dass ich ganz in manchen Situationen einfach so erstarrte und gar nicht wusste, so wie reagiere ich jetzt? Das Kind lag vor mir und schrie und ich dachte so, was mache ich jetzt, ne? Und ich dann anfangs so gedacht habe, ja, okay, komm, beruhig dich. Das haben wahrscheinlich alle Mütter und auch meine Hebamme mir halt sagte, mach ruhig, Steffi, man muss sich auch erstmal ans Mama-Sein gewöhnen. Und es aber halt irgendwie auch nicht besser wurde und ich dann halt irgendwie auch nach einem halben Jahr irgendwie noch bei Kleinigkeiten wirklich Panik bekam und die Symptome dann halt auch erkannt habe, gemerkt habe, aber sie nicht wahrhaben wollte, wo ich wirklich gedacht habe, was alleine kommt, geht auch wieder von alleine. Und ja.
Wie sah zu der Zeit der innere Dialog mit dir aus?
Ganz schlecht. Habe ich eigentlich vermieden, muss ich sagen. Also ich habe mich wirklich nur aufs Funktionieren konzentriert, für meinen Sohn da sein und irgendwie zu versuchen, das zu kompensieren, was ich nach meinem Gefühl her irgendwie falsch gemacht habe. Ne? Das so nach dem Motto, ich bin schuld, dass du einen schweren Start hattest, jetzt versuche ich dir das alles zu ermöglichen, dass es dir schnell gut geht und ja.
Ich habe also ich hab gerade das Hörbuch von Kurt Krömer gelesen, der ja eine schwere Depression hatte über Jahrzehnte. Und er hat über den inneren Kritiker gesprochen, wo ich mich halt so überkrass wiedergesehen habe. Über den Dialog mit sich selbst, der ja zu nichts führt. Der führt eigentlich nur zu Negativität. So, ey, jetzt hast du das wieder verkackt. Wusste ich doch, jetzt hast du das wieder verkackt und Mann, du kriegst es auch wirklich nicht geschissen und bla und dies und das. Als du das so gerade erzählt hast, dachte ich, boah, das ist eine Situation, in der mir das wahrscheinlich passiert wäre, dass ich die ganze Zeit an mir rumnörgeln würde. Deswegen fragte ich danach.
Ja. Und ich glaube, aus diesem Grund habe ich auch eigentlich versucht, diesen inneren Dialog irgendwie zu unterdrücken, weil ich schon die Befürchtung und das Gefühl hatte, dass es halt nicht gut enden wird. Ja.
Und dann hast du gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Also irgendwie.
Ja. Ich habe es gemerkt, aber ich wollte es ja nicht wahrhaben. Ne? Und letzten Endes muss ich sagen, war mein Mann da federführend, der nach einer Situation gesagt hat, du Schatz, es wird mal Zeit, dass du dir Hilfe suchst. Wo ich halt die Situation hatte, dass ich, eigentlich total banal, ich habe halt den Küchenschrank geöffnet und mir ist ein Babygläschen runtergefallen und auf dem Boden kaputt gegangen. Und ich habe dann inmitten von Scherben und Babybrei gestanden und Panik bekommen und bin erstarrt. Ich konnte nichts machen. Ich konnte einfach nichts machen. Und dann hat er gesagt, Thomas, es wird Zeit, du brauchst Hilfe, und hat mich dann zu meiner Hausärztin, also zu unserer Hausärztin geschickt. Ja.
Guter Mann.
Ja.
Guter Mann. Krass, also ja, das war der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat.
Ja, genau.
Es wird ja nicht die einzige Situation gewesen sein, in der du so erstarrt warst.
Da gab's
also ich versuche gerade mir das vorzustellen, wie regelmäßig ist sowas passiert am Tag?
Boah, ich kann dir gar nicht genau sagen, wie oft. Also mehrmals.
Aber täglich.
Ja, zum Ende hin fast täglich, ja. Ja. Das war halt vor allem problematisch, wenn ich alleine war mit dem Kind. Mein Mann war halt arbeiten auch, ne? Und das war dann echt schwierig, da auch dann wieder irgendwann rauszukommen. Man kann ja nicht so reagieren. Man.
Ich hab da die ganze Zeit diesen Gedanken, ich schaffe das nicht. Also der schwebt irgendwie sichtbar im Raum, so Angst, das nicht bewältigen zu können.
Ja.
Und
bringst es auf den Punkt, ja, genau.
Und was hat die Ärztin gesagt? Also
die hat super reagiert, muss ich sagen. Die kennt mich jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Und ich habe da halt wirklich heulend gesessen und habe ihr erzählt, was los ist. Und die sagt dann, es muss was passieren. Ich kenne da jemanden, der dir helfen kann. Und hat das Telefon genommen und hat eine Therapeutin angerufen, die sie kannte durch irgendeine Fortbildung, wo sie halt schon mal vor einiger Zeit eine Patientin hinüberwiesen hatte, und hat die angerufen. Und dann konnte ich glaube, innerhalb von 3 Wochen hatte ich, glaube ich, einen Termin dort. Und zum Erstgespräch, und habe ihr das dann halt erzählt, und sie sagte sofort, also ich bin eigentlich terminlich ziemlich voll, aber ich sehe, dass sie Hilfe brauchen, und ich werde ihnen helfen.
Gab es da schon die Diagnose auch direkt, oder?
Der Verdacht wurde geäußert, der Verdacht. Ne? Also sie hatte sich dann noch ein bisschen bedeckt gezeigt, wollte mir wahrscheinlich auch nicht irgendwie direkt noch mehr Angst und Panik bereiten. Und hat mir dann, ja, erzählt.
Das Erste war, also bei der Suchttherapie haben die mir gesagt, Burnout-ähnliche Symptome. Das Wort Burnout selbst, also niemand hat gesagt, du hast das, ne? Aber Burnout-ähnliche Symptome habe ich die ganze Zeit. So, und dass da eine Depression drunter liegt und eine Essstörung und so, das verstehe ich erst heute alles.
Ja.
Sorry, aber es geht hier heute nicht um mich. Ja, okay, dann, wie waren denn diese 3 Wochen? Also jetzt bist du bei der Ärztin, bist gerade komplett am Arsch emotional und weißt, okay, ich habe einen Termin in 3 Wochen. Alter, 3 Wochen können unendlich lang werden.
Ja, und ich kann ja ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie die Wochen waren, weil ich es nicht mehr weiß.
Also ich richtig hab, ein Loch, oder
was? Ja. Ja. Ich weiß eigentlich nur noch so von dieser Zeit her, dass ich irgendwie funktioniert habe. Irgendwie hat das Ganze funktioniert. Ich hatte ja auch ein Kind zu versorgen, und aber ich war dann froh, als ich den Termin dann endlich hatte.
Dein Kind, für das du ja die ganze, für das ja, die Situation das, ja existent ist, so wie sie ist, für das du ja auch gefightet hast, ne?
Ja, genau.
Boah.
Ja.
Okay, also bist du 3 Wochen auf Autopilot gefahren und das, also ist das, ich, wir lachen darüber hinweg so ein bisschen, ne? Aber die Psyche und der Körper, das sind krass, die sind überkrass. Ich meine, du siehst es ja mit deinen Patienten selber, so die fahren jahrelang auf Autopilot teilweise. Ne?
Ja, das ist auch so. Und das ist auch sehr kräftezehrend halt, ne? Also ich weiß halt noch, wo dann halt die Therapie begonnen hat, dass ich dann auch erstmal in so ein Loch gefallen bin, weil einfach die Kraft so nicht mehr da war. Dieses, dieser Autopilot, der verlangt einem wahnsinnig viel Kraft ab.
Und wie sah die Therapie aus? Wie, was war das für eine Therapieform und wie sah dein Alltag aus?
Das war die sogenannte EMDR-Therapie, also Eye Movement Direction. Ach, das R vergesse ich immer.
Wir hatten das im Chat in irgendeinem Live, deswegen klingelt gerade was.
Ja.
Okay, genau. Krass.
Und das ist eine Therapieform, die dazu dient, das erlebte Trauma einzuordnen. Also die hatte mir das so erklärt, dass man sich unser Gehirn quasi wie ein großes Archiv mit vielen, vielen Aktenschränken vorstellen muss. Und normalerweise, wenn wir etwas erleben, kommt das in Form eines Blattes hinein und das Gehirn gleicht erstmal ab. Was hast du da erlebt? Hast du schon mal was Ähnliches erlebt? Ist das was Neues? Und pack das dann halt zu ähnlichen Akten. Schön ordentlich in den Aktenschrank. Und diese Zeit hat das Gehirn bei einem Trauma nicht, weil so viele Eindrücke auf einmal plötzlich hineinkommen, dass diese Erlebnisse einfach nur in den Aktenschrank gepackt werden und nach dem Motto alles rein und zu.
Hm.
Ja. Und wenn dann halt sogenannte Trigger ins Spiel kommen, sozusagen die Schlüssel, die dann halt Erinnerungen wecken, dann reißt dieser Aktenschrank auf und diese ganzen Erinnerungen samt Gefühle kommen einfach auf einen los, auf einen so wie eine Tsunami.
Also Trigger kennen wir hier im Podcast gut. Ich habe übrigens kurz eben mal das R gegoogelt, Reprocessing.
Ah, Reprocessing, genau, ja.
Ja, okay. Ja. Wie oft ist denn der Aktenschrank über dir zusammengeklappt?
Oft, sehr, sehr oft. Der war gut gefüllt. Der war echt gut gefüllt. Das hat auch sehr, sehr lange gedauert. Man geht bei sowas ja Schritt für Schritt an die Sache heran und in jeder Sitzung wurde erstmal im Vorgespräch geklärt, so welchen Schnipsel dieses Traumas nehmen wir uns jetzt. Und dann musste ich mich dann gefühlsmäßig dort hineinversetzen, also mich wirklich bewusst in diese Situation versetzen.
Die Situation im Krankenhaus?
Zum Beispiel die Situation vorher, diese ganzen Untersuchungen, dieses Warten, der Kaiserschnitt an sich. Ne? Also ich musste mir jedes Mal versuchen, an diese Situation zu denken und mir diese Emotion, die ich dabei hatte, hervorzuholen.
Alter, das klingt mega anstrengend.
Ist es auch, ja.
Bist du medikamentiert worden oder bist du medikamentiert?
Ich hatte von meiner Hausärztin, genau das fällt mir gerade nur ein, von meiner Hausärztin mal so Medikamente bekommen. Das waren irgendwelche pflanzlichen Sachen, wo meine Ärztin, also meine Hausärztin auch meint, ja, das ist eine Tablette, die nehme ich mir auch ab und zu, dann ist mir alles scheißegal. Aber die habe ich nie benutzt. Ich weiß nicht, ich bin da immer so skeptisch irgendwie gewesen.
Ist ja auch nicht, meine Frau übrigens auch, ne? Die eine Tablette nimmt, das dauert eine Weile.
Ja, guck, also Schmerztabletten zum Beispiel habe ich ja weniger ein Problem, aber wenn es so um Psyche geht, dann finde ich echt. Ach so.
Wisse, was du tust.
ja.
Okay, wie lange ging denn? Wie lange geht denn so eine Therapie? Ist das eine Traumatherapie schon? Das ist eine Traumatherapie,
Ja, das ist eine Traumatherapie.
EMDR.
EMDR, genau. Und ich hatte die im Prinzip bis nach der Geburt meiner Tochter, also über 2 Jahre. Nee, Quatsch, doch, fast 3 Jahre sogar. Ja. Meine Kinder sind 2,5 Jahre auseinander. Ja.
Viele Leute, wir leben ja immer noch in einer Gesellschaft, die leider, leider so eine Leistungsgesellschaft ist, die sagt, ey, ich darf nicht, nicht funktionieren. Wie waren denn diese 3 Jahre Therapie für dich? Bist du dir vorgekommen wie ein nicht funktionierender Teil der Gesellschaft?
Manchmal zeitweise ja, weil ich dann auch das Problem hatte, dass mich einige Symptome halt auch auf der Arbeit begleiteten. Ich habe ja nach einem Jahr Elternzeit wieder angefangen zu arbeiten. Das heißt, ich habe die Therapie auch während der Arbeit weitergemacht. Und dann auch teilweise so zwischendurch so in der Mittagspause, was wirklich nicht zu empfehlen ist.
Oh nein.
aber mir halt manchmal auch einfach nichts anderes übrig blieb. Ne, also zeitbedingt. Das war dann schon echt schwierig. Da habe ich dann auch oft an mir gezweifelt. Ist ja auch so, dass ich halt vor der Geburt meines Sohnes die Leitungsfunktion hatte bei mir in der Einrichtung, als Teamleitung. Und habe die dann halt auch danach erstmal bewusst nicht wieder zurückgenommen, obwohl es eigentlich geplant war, weil ich mir das so nicht zugetraut hatte. Weil ich halt merkte, dass ich einfach nicht so funktioniere, wie ich normal funktionieren würde. Und bin dann halt mehr in die Klientenbetreuung reingegangen und hatte dann aber das Problem, dass ich sehr vielen Triggern begegnet bin, die mich dann immer beschäftigt haben. Und wenn man dann an der Supermarktkasse steht und von einer Packung Zigaretten getriggert wird und mit dem Klienten da steht und selber gerade eine Panikattacke bekommt, ist das nicht sehr gut. Also
Also
ich
auf jeden
lache
Fall
jetzt,
nicht.
aber das war wirklich nicht
Auf
schön.
jeden Fall nicht förderlich, ne? Aber es geht ja
Nee.
manchmal, also bei psychischen Erkrankungen, das müssen wir beide auch mal ganz deutlich sagen, an der Stelle geht es nicht um förderlich oder gut, es geht um was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht. Ist halt aber im Arbeitskontext schwierig, ne?
Ja, das ist halt wirklich schwierig. Ich hatte nämlich nachher das Problem, also ich konnte kein Desinfektionsmittel mehr riechen, weil bei jedem Mal, wenn ich Desinfektionsmittel roch, war ich geistig im Krankenhaus. Das heißt, ich konnte auch keine Klienten mehr groß zu Krankenhäusern, also zu Terminen in Krankenhäusern begleiten. Dann war halt das Problem, dass die Zigarettenpackung, da gibt es ja dieses schöne Warnhinweisschild mit einem Frühchen drauf, ne?
Das kenne ich nicht. Ich bin
Nee.
schon lange genug Nichtraucher mittlerweile anscheinend.
Kann ich dir mal per Instagram schicken. Also es ist wirklich, man sieht
Ja,
halt
das.
ein Frühchen im Inkubator und dann ist da irgendwie steht dabei, kann ihr ungeborenes Kind töten. Also Rauchen gefährdet ihr ungeborenes Kind oder irgendwie so. Und ich bin halt Nichtraucherin. Ich kannte diese Packung nicht. Und ich weiß noch, dass ich halt mit einem Klienten einem großen Supermarkt stand und nichts ahnend mir die Zigarettenpackungen an der Kasse anschaute und dieses Bild sah und ja, ich
Schockstarre.
einfach, ja, Schockstarre, Panik. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Also es war wirklich grauenvoll. Es war grauenvoll. Und dann halt irgendwie so ein bisschen um Fassung zu ringen und sich ja nichts anmerken zu lassen, weil man ja in dem Moment ja eigentlich für den Klienten da sein muss, der dann wahrscheinlich selber gerade eine Panikattacke schiebt, weil der Supermarkt viel zu voll ist, war halt wirklich der absolute Horror. Und danach kam auch quasi die Angst vor der Angst. Also ich hatte ja eine Angst, ne, in den Supermarkt zu gehen, weil ich Angst davor hatte, dass ich wieder Angst vor der
Du,
Kasse bekomme.
ich kann es
Also.
gut nachvollziehen. Ohne Scheiß, ich verstehe das total. Ich
Ja.
verstehe das so gut. Man beobachtet sich dabei, wie man sich beobachtet, wie man sich beobachtet. So nach dem Motto,
Genau.
ne?
So.
Angst vor der Angst, Angst zu haben. So, das ist, und das macht einen ja kirre im Kopf.
Ja,
So.
total.
Ich frage mich die ganze Zeit. Hat dein Arbeitgeber nicht gesagt, Alter, Steffi, du bist jetzt mal freigestellt, bist krankgeschrieben jetzt erstmal für eine Zeit lang?
Nein, wollte ich auch nicht. muss ich ehrlich sagen. Also ich habe meine Kollegin, die halt die Teamleitung für mich dann übernommen hatte, eingeweiht. Ich habe auch den geschäftsführenden Leiter eingeweiht und gesagt, was los ist. Und hatte dann halt auch erstmal die Möglichkeit, in Anführungsstrichen einfachere Fälle zu übernehmen. Und konnte halt so trotzdem halt weiterhin noch arbeiten, weil mir war es einfach, ich hatte einfach Panik davor, wenn ich dann zu Hause sitze und nichts tue, dass es mir dann auch nicht besser gehen wird. Ne? Das ist,
Das heißt, Kraft aus der Arbeit ziehen, um zu wissen, ich kann doch noch ein bisschen, ich kann noch.
ja, ich bin doch noch irgendwie funktionsfähig. Ne? Also, ja, das
Wie
war,
geht denn
ja.
es dir gerade, wenn wir so darüber sprechen?
Ganz ehrlich, ich zitter am ganzen Körper. Also, ich merke halt, dass mich das immer, also, das wird wahrscheinlich auch mein Leben lang so bleiben. Also, ich kann da zwar mittlerweile drüber reden, ohne direkt in Strömen, also zum Weinen anzufangen. Aber es berührt mich halt immer noch und ich glaube, es wäre auch falsch, wenn es das nicht täte. Ne? Aber ich merke halt, ich weiß nicht, ob man es an meiner Stimme hört, dass ich so ein bisschen so ein Zitzige, also es fühlt sich irgendwie so ein bisschen.
Nein, man hört es nicht, aber
Okay.
man sieht ein kleines bisschen, sieht man schon, dass es arbeitet. Das ist ja auch logisch.
Ja.
Jetzt interessiere ich mich natürlich die ganze Zeit für deine Story und für dein und für und für das, was du erlebt hast. Allerdings gibt es da draußen sicherlich auch Leute, die in einer ähnlichen Situation sind. Hast du Tipps? Gibt es Tipps, die man Frauen geben kann in so einer Situation?
Ja, wichtig finde ich auf jeden Fall zu akzeptieren, dass es kein Tabuthema ist. Also ich erlebe es tagtäglich, dass ich Nachrichten bekomme von Frauen, die sagen, hey, mir geht's eh nicht wie dir und ich traue mich nicht, irgendwem davon zu erzählen. Es gibt so viele Tabus rund um das Thema Geburt. Also es gibt keine Hebamme, die, glaube ich, einem sagt, hey, die Geburt kann auch echt mies laufen. Ne, also jede Schwangere geht irgendwie mit so einer Traumvorstellung von der Geburt in den Kreißsaal rein. Sie weiß, dass da Schmerzen auf sie zukommen. Sie weiß, dass da ja, dass das anstrengend wird und sich über Stunden und vielleicht auch Tage ziehen kann. Aber was es da alles an Vielzahl von Komplikationen gibt, das kriegt man nicht erzählt. Und ich finde, das ist halt auch was, womit man sich auseinandersetzen sollte, wenn man schwanger ist. Das tun viele nicht, einfach auch aus Angst. Das kann ich auch verstehen im Nachhinein. Aber das sollte man auf jeden Fall tun. Und wenn einem sowas geschehen ist, wenn einem sowas passiert ist, dann halt auch wirklich sich jemandem anvertrauen, sich Hilfe suchen.
Hast du, kannst mir, wenn du irgendwie Nummern oder sowas hast, packe ich gerne in die Videobeschreibung mit rein.
Kann ich
Oder
dir zukommen? Ich habe
cool.
jetzt im Nachhinein erfahren, dass es da so, also so Notruftelefonnummern gibt. Wusste ich selber nicht, habe ich jetzt auch erst so durch meine Zeit bei Instagram so nach und nach gefunden und gesehen, wo ich echt gesagt habe, hey, super, dass es sowas gibt. Doof, dass ich es nicht wusste.
Das,
Oder
aber
dass es ich.
das Schicksal teilen wir alle, die jetzt
Ja.
irgendwie auf Insta oder fast alle, die auf Insta Präventionsarbeitsarbeit machen. Und das ist eine super wertvolle Arbeit, die du da leistest. Das war
Danke.
bei uns gerne, super gerne. Also nicht dafür, es ist so. Ich hatte gerade noch eine Frage auf der Zunge zu brennen die ganze Zeit. Ich hatte gefragt, hast du Nummern? Achso, das ist so eine Geburt ist schon so ein richtig romantisiertes Thema in der Gesellschaft, ne?
Ja,
So ein bisschen
auf
wie
jeden
Hochzeit,
Fall.
so.
Ja,
So
genau, ja.
man reitet auf so einem Weil, also der Retter auf dem weißen Ross reitet mit dir in die Klinik und ihr kommt zu dritt wieder raus.
Genau. Das ist so, das ist so. Und das finde ich halt irgendwie auch echt schlimm mittlerweile, muss ich sagen. Also ich gehörte ja selber dazu, ne? Das erste Kind, total unerfahren. Da hat man natürlich auch so die Vorstellung und dann hat man eine Hebamme an der Seite und vertraut der. Und ich muss sagen, ich hatte auch an für sich eine gute Hebamme. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie meine Hebamme da schlecht reden, aber es fehlt halt schon irgendwie so die Aufklärung über die Wahrheit, also die Realität. Das ist halt oft sehr realitätsfern.
Weißt du, was mich noch interessiert? Das kann aber, also ich bin, ist vollkommen fein, wenn du sagst, das ist mir zu privat. Wie hat sich denn die Beziehung zu deinem Mann entwickelt? Gab es da, also ich kann mir vorstellen, dass man dann auch ungerne körperliche Nähe zulässt, dass man so isoliert ist und das vielleicht eine angespannte Situation in der Beziehung auch ist.
Ja, das ist definitiv eine angespannte Situation in der Beziehung, weil man hat natürlich auch die erste Zeit als Eltern einfach nur funktioniert. Das tut man ja eh schon normal. Also wenn man ohne Trauma Eltern wird, man funktioniert erstmal nur. Aber wenn man als Frau dann halt auch so mit dem Trauma beschäftigt ist, bleiben da schon Teile der Beziehung auf der Strecke. Und ich war auch mit Sicherheit in vielen Phasen auch nicht einfach dann. Und ich glaube, es war für ihn halt auch erstmal schwierig zu verstehen, hey, was ist da mit ihr los? Und jetzt muss ich halt sagen, ich habe auch das Glück, dass mein Mann damals halt auch Zivildienst gemacht hat in einem sozialen Bereich, wo er halt mit Obdachlosen und auch Suchtkranken zu tun hatte, die halt auch teils schwer psychisch krank waren und so ein bisschen da halt auch sensibel ist. Also er kennt so ein bisschen die Materie und hatte da, glaube ich, halt auch einfach wahnsinnig viel Verständnis, auch in vielen Dingen, was halt im Prinzip unser oder mein Glück war.
Ja, also das ist ja auch so eine Sache, die noch mal hinten runterfällt. Das ganze Ding hat ja immer einen Rattenschwanz, ne?
Mhm.
Und so wichtig das ist, über das Trauma zu sprechen und über die Bewältigung des Traumas zu sprechen, mhm, oder das Leben mit, sagen wir es mal lieber so, ich glaube, so wichtig ist es auch zu erwähnen, hey, das ist auch eine Belastungsprobe,
ja,
für eine Beziehung.
Ist es, auf jeden Fall. Und ich glaube, unser Glück war halt auch, dass wir vorher schon sehr erprobt waren, was Belastungen in der Beziehung angeht. Deswegen, das war, glaube ich, auch nochmal so ein Pluspunkt bei uns, dass wir halt schon so einige Krisen zusammen gemeistert haben.
Also an der Stelle mal Chapeau an deinen Mann, liebe Grüße unbekannterweise. Drück den mal ganz toll.
Der ist ja da.
Ja, okay, cool. Ach Mensch, ja. Wir sind jetzt schon, die Zeit vergeht wie im Flug. Gibt es noch was, wo du sagst, ey, das ist mir mega wichtig zu erwähnen? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen jetzt.
Wie mega wichtig zu erwähnen, halt offen damit umzugehen. Und ich merke halt immer wieder, wie eng die Verbindungen zwischen psychischer Erkrankung und Sucht ist, ne? Dass es viele Parallelen gibt, viele Muster ähnlich sind, Verhaltensweisen. Es ist halt nur eine andere Substanz sozusagen. Also es ist jetzt, ne, man konsumiert dann nicht. Ja, genau, im Prinzip, ne? Und ich muss halt sagen, so je mehr ich halt auch jetzt, ich muss auch ehrlich sagen, dein Podcast, der hat mich halt auch so ein bisschen auf die Spur gebracht, dass ich mir halt wirklich auch mal Gedanken darüber gemacht habe, so im Bezug auf meinen Konsum, dass ich, glaube ich, im Leben schon oft Glück gehabt habe, dass ich dann nicht irgendwie in irgendein Extrem reingerutscht bin, weil ich halt auch durch meine posttraumatische Belastungsstörung halt so gewisse Mechanismen entwickelt habe, ne, durch die Trigger. Und ich halt irgendwie schon denke, dass ich oftmals einfach auch ein bisschen Glück hatte. Ne, also.
Das ist doch, aber, also man braucht ja auch Glück im Leben. Es kann ja nicht alles scheiße laufen, so weißt du.
Ja, also, das ist so.
aber ja. Ich freue mich, wenn ich da dazu beitragen kann, psychische Erkrankungen gesellschaftsfähiger zu machen. Hm. Und du weißt ja, ich sage immer wieder, hinter der Substanzgebrauchsstörung, der liegt immer, immer, immer ein Trauma zugrunde. Und auch wenn das vielleicht nicht die klassische PTBS ist, die man bei so einer intensiven Erfahrung oder Situation bekommt, wie du sie durchleben musstest, oder in einem Krieg oder in einer sexuellen ja. Gewalt oder was auch immer, ist es doch etwas, was das Regal durcheinander würfelt.
Mhm.
Und ja, diese ganzen psychischen Erkrankungen sind so nah beieinander. Und ja. Deswegen halte ich auch nichts davon zu sagen, ja, die Drogis, die Algis, die Kapuzkis, am Ende sitzen wir alle im selben Boot und wollen eigentlich nur akzeptiert werden.
Ja, genau. Das ist es.
Wie ist denn das heute? Wie gehst denn du heute damit um? Also, es hat sich ja in den letzten 6 Wochen einiges getan.
Ja.
Genau, erzähl mal.
ich muss ja sagen, ich habe das Projekt oder mein Instagram-Profil Eiszeit im Kopf ins Leben gerufen nach meiner Corona-Infektion, die das ganze Jahr nochmal so ein bisschen alles hochgeholt hat mit dem Trauma. Also ich hatte vorher relativ Ruhe, was meine ganzen Trigger angeht oder halt auch generell. Ich habe eigentlich so gar nicht mehr an das Trauma wirklich gedacht. Und dann kam dann halt im Januar der Corona-Test, der positiv war, und mir ging es von einem auf den anderen Tag ziemlich schlecht, auch mhm. körperlich halt, ne? Und dass ich halt plötzlich wieder dieses Gefühl hatte, und das ist mein größter und schlimmster Trigger, oder einer meiner schlimmsten Trigger, das Gefühl des Kontrollverlusts. Ne? Mhm. Also ich hatte keine Kontrolle mehr über meinen Körper, über mein Leben in dem Moment, weil es mir einfach so schlecht ging. Und ich dann wirklich wieder Flashbacks hatte und Albträume hatte und es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging. Und ich da auch lange gebraucht habe, ehe ich da wieder aus diesem Loch rauskam. Und dann habe ich ja mit dem Gedanken gespielt oder habe halt auch in der Zeit, wo ich da isoliert war, war ich viel bei Instagram und habe geguckt, ob es irgendwie was Vergleichbares gibt und eigentlich nicht wirklich was gefunden. Oder sehr wenig, sag ich mal. Und ich kenne deine Arbeit, ich kenne die Arbeit von der Brigitte. Liebe Grüße an der Stelle. Und auch vom Kevin, vom Glücklich-Süchtig-Podcast. Und habe mir gedacht, hey, ihr macht auch so tolle Arbeit. Ihr seid selber betroffen und macht was daraus. Ihr macht das zu eurer Stärke. Und dann wuchs halt dieser Entschluss in mir, das auch zu machen. Und ja, du und die anderen zwei, ihr habt mich darin bestärkt, diesen Schritt zu wagen. Und ich hatte dann eines Abends noch einen ziemlich intensiven Austausch mit Brigitte bezüglich Name und so Brainstorming und alles. Und so ist das dann gewachsen. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, das Profil Eiszeit im Kopf ins Leben zu rufen. Und bin so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen auch, muss ich sagen.
Ins Eiswasser?
Ja, ins Eiswasser. Also ich hatte so einen groben Plan im Kopf, aber ich bin jetzt auch nicht so der Konzepttyp, der irgendwie sich da hinsetzt und jetzt erstmal ein Konzept entwickelt, sondern ich habe gedacht, ich lasse es erstmal auf mich zukommen und hatte wirklich dann von Anfang an sehr gute Resonanz und habe also direkt schon, glaube ich, an Tag 1 Nachrichten bekommen von Betroffenen.
Lass mich ganz kurz mal, weil wir gehen jetzt schon so in
ja.
Alles cool. ich frage mich gerade, also ich weiß noch genau, während du Corona hattest, haben wir viel miteinander geschrieben. Mhm. Also täglich, weil es dir echt scheiße ging so.
Ich weiß noch, ich habe dich an deinem Geburtstag genervt.
Nein, genervt hast du mich nicht. Nein.
Du hast dich da voll gelabert mit meinem Corona. Ja.
Und, alles gut, ey, ganz ehrlich, das ist meine Verantwortung. Und das lerne ich gerade. Mhm. Es ist meine Verantwortung zu sagen, ey, ich kann jetzt einfach nicht. Oder ich gucke mir das jetzt gar nicht an. So, ne? Mhm. Also alles in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Bevor wir zu den Nachrichten kommen, wieso Eiszeit? Wieso Eiszeit im Kopf?
Wegen diesem Erstarren. Das nennt man im Fachjargon halt Freeze. Ne? Man friert halt ein und kann sich nicht bewegen. Und das, da kam mir ja irgendwie dieses Bild vor Augen, dass man Eis im Kopf hat. Also wie eine Eiszeit. Man erstarrt quasi und ist dadurch halt handlungsunfähig. Und so kam das mit Eiszeit im Kopf.
Okay, das macht Sinn. Das macht Sinn. Und du hast ab Tag 1 Nachrichten bekommen.
Ja.
Das zeigt ja auch, wie präsent das Thema ja dann doch ist.
Ja, ist es auch. Ist es auch. Also ich habe wirklich, habe das erstellt und ne, erstmal so ein kurzes Bio drin und ne, was man halt so macht, einen Beitrag halt gepostet, was das Ganze soll, dass ich damit mein Herzensprojekt gestartet habe. Und bin dann halt einfach mal so es gibt halt so Frühchen, Seiten und alles rund um Geburt und so. Und habe mich da so ein bisschen herumgetummelt und gemerkt, so, oh, da gibt's echt viele Frauen. Hab dann halt ein paar Kommentare auch hinterlassen und dann zack, 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 kamen die jetzt Nachrichten.
Jetzt hast du knappe 169 Follower zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Ich glaube, ja.
170 oder sowas.
Echt? Okay, da sind wir schon zugekommen. Ich meine 150 hatte ich irgendwie im Kopf, aber ist okay.
Okay, aber worauf ich hinaus will ist, das ist super wertvolle Arbeit. Wer das jetzt hier sieht oder wer das hört, unten in der Videobeschreibung ist natürlich der Link zu Steffis Seite. Geht doch da gern mal rauf. Wenn euch das Thema interessiert, lasst ein Like da. Und wenn ihr selbst auch betroffen seid oder in einer ähnlichen Situation wart, dann tauscht euch gerne aus. Dafür ist das ganze Ding da.
Genau.
Und
ich lege Wert auf das Austauschen, weil ich bin zwar Fachkraft, ich betone immer wieder, ich bin zwar Fachkraft, ich habe soziale Arbeit studiert, aber auch ich bin nicht allwissend. Also ich lerne auch immer noch hinzu. Ne? Und deswegen bin ich da auch, es ist mir wichtig, diesen Begriff Austausch auch zu betonen. Weil ich möchte nicht nur selber Input geben und zeigen, wie ich damit umgehe, wie ich damit lebe, sondern ich bin da auch daran interessiert, wie andere das machen.
Ja, also richtig, richtig gut, dass du open-minded bist, haben wir ja schon, habe ich relativ schnell festgestellt, als wir dann über CBD und Gras und sowas gesprochen haben. wo soll die Reise hingehen? Wie sieht dein Plan aus?
Gute Frage. mein Plan sieht im Prinzip aus, dass ich das Ganze so lange mache und durchziehe, wie Bedarf ist. Also wenn ich freue mich über jeden, den ich helfen kann, jeden, der sich meldet. Und ich lass mich mal überraschen, was die Zukunft bringt. Also ich merke halt, dass es mir selber gut tut, auch gewisse Dinge einfach teilen zu können. Weil ich denke, es ist halt auch sehr interessant und sehr wichtig, weil also ein größter Trigger ist halt dieses Gefühl des Kontrollverlusts. Und der andere Trigger ist halt so meine Kinder, vor allen Dingen mein Sohn, der mich leider oft triggert. Und das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung, die ich zu meistern habe. Und dann halt auch das Ganze so ein bisschen nach außen hinzutragen und einfach mal einen Einblick dahin zu geben, wie so mein Alltag, mein Leben, meine Beziehung zu den Kindern ist. Also ohne, dass ich meine Kinder zeige, ne? So viel sei gesagt. Aber das hilft mir schon. Also ist für mich halt auch so eine Art Ventil. Ich bin halt sonst auch wenn ich einen regen und intensiven Austausch mit meinem Mann habe, doch manchmal auch mit vielen Dingen alleine. so von Gefühlen her und neige halt auch oft mal zu sehr extremen Gefühlen. Ich habe zum Beispiel den Hang zum Weinen. Also ich, wenn ich wütend bin, wenn ich gestresst bin, also ich weine eigentlich immer. Und das bietet mir halt so eine Art Ventil, dass ich Dinge einfach teile. Ne?
Es geht mir sehr, sehr ähnlich. Also ich auch zu wissen, hey, da draußen, irgendwo da draußen, in diesem komischen Internet drin, da gibt es Leute, denen geht es genauso. Ja. Ich bin nicht alleine so. Und das weiß man ja, per se weiß man das. Also rein logisch weiß man das. Mhm. Aber es ist super, diese Dynamik, die da entsteht, die ist total geil, weil man dann gemeinsam was bewegt. Und das finde ich cool.
Und ich finde es halt auch Wahnsinn, wie viele Leute sich halt auch so mit anderen Themen bei mir melden und sagen, hey, ich habe zwar eigentlich mit deinem Thema nichts zu tun, aber ich finde das toll, was du machst. Und das finde ich halt auch einfach nochmal sehr schön, muss ich sagen. Das ermutigt mich dann halt auch nochmal. Und ich denke mir halt auch die ganze Zeit, auch wenn da nur zwei Leute sind unter diesen 150 oder 160 Followern, dann habe ich schon zwei Leute erreicht, denen ich helfen kann. Ja, deswegen, ja, ich lass mich mal überraschen, was die Zukunft so bringt.
Ich wünsche dir auf jeden Fall dabei ganz, ganz viel Erfolg, egal für, wofür du dich am Ende entscheidest, und dass es dir gut geht. Ich muss leider super gern. Ich würde gerne noch viel, viel länger mit dir quatschen, ne? Aber du weißt, wie das ist.
Termine.
Aber ich möchte dich nicht aus dieser Episode entlassen, ohne dich nochmal abschließend zu fragen, wie geht's dir jetzt? Hast du dich wohlgefühlt? Ich hätte, glaube ich, ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt einfach abrupt das Ding hier beende.
Nein, also ein schlechtes Gewissen brauchst du definitiv nicht haben. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt und nach der anfänglichen Aufregung, muss ich sagen, merke ich irgendwann auch gar nicht mehr, ich notiere gar nicht mehr so, dass das aufgenommen wird. es berührt mich halt emotional, darüber zu reden und ich weiß halt, und da kennst du mich ja mittlerweile auch schon gut genug, dass es auch noch nachwirken wird. Aber dessen bin ich mir halt vollkommen bewusst. Und mir geht es jetzt im Moment gut und ich bin froh und sehr dankbar dafür, dass ich hier bei dir im Podcast zu Gast sein durfte. Und hoffe, dass halt noch viele Menschen hinzukommen und sich melden und denen ich einfach helfen kann und ein Stückchen weit begleiten kann und halt auch einen Beitrag dazu leisten kann, dass so eine gewisse Enttabuisierung stattfindet, dass so ein Prozess angehoben wird, weil ich bin das ein gutes Beispiel dafür, dass auch eine Fachkraft halt nicht davor nicht davor bewahrt ist. Ne, ja, genau. Das ist ja auch so ein Schicksal.
Ich habe so viele Leute, die mir schreiben, also gerade aus sozialen Berufen schreiben mir viele Leute, die selbst Therapien leiten und so eine Sachen, die sind teilweise drin, ne? Die sind drin im Game und sind von Leitung zu Betroffenem geworden, weil die sozialen Berufe, die sind prädestiniert dafür.
Ja. Also ich hatte das letzte Woche ein Gespräch mit einer Kollegin von mir, wo ich ihr echt gesagt habe, dass ich manchmal echt froh bin, dass ich auf meiner Seite Schreibtisch sitze. Ich denke mir, hätte auch anders laufen können, dass ich auf der anderen Seite des Tisches sitzen könnte. Ne? Es ist so.
Ja. Vielleicht hast du ja Lust, nochmal eine Episode über, wie ist das eigentlich als Fachkraft, mit welchen Herausforderungen hat man als Fachkraft in der sozialen Arbeit zu tun und wie kann man sich vielleicht schützen, da nicht selbst in gewisse Muster zu rutschen. Das ist doch eigentlich ein geiles Thema.
Ja, es ist wirklich ein tolles Thema, ja. Das ist auch ein spannendes Thema, muss ich sagen. Weil, ich glaube, so Sozialarbeiter haben es auch manchmal faustig hinter den Ohren.
Voll, voll.
Sind jetzt alle so
Steffi,
lieb und brav.
ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du mir vertraust und deine Geschichte mir erzählt hast. Ich wünsche dir einen
Gerne.
ganz, ganz tollen Abend. Nur das Beste für die kommende Zeit. Wir sind ja eh im Austausch. Und
Danke.
ja, gönn dir jetzt erstmal ein bisschen Me-Time.
Ja, ich werde es machen. Ich werde es
Alles klar.
versuchen.
Ihr Lieben da draußen,
Dankeschön.
so, super, super, super gerne, super gerne. Und nochmal liebe Grüße unbekannterweise an den Herrn des Hauses.
Richtig aus.
Danke. Ihr Lieben da draußen, wenn euch das gefallen hat, dann lasst hier unten einen Like da, einen Abo da. Geht auch gerne bei Steffi auf die Instagram-Seite, lasst ein bisschen Liebe da. Geht bei mir auf die Instagram-Seite, lasst ein bisschen Liebe da. Und dann freuen wir uns auf einen Austausch. Und kommende Woche kann ich jetzt schon mal antriggern. Kommende Woche kommt der liebe Harris in den Podcast. Da dürft ihr sehr gespannt drauf sein. Gehen wir auf, ja, wie ist denn das eigentlich als Persönlichkeit im Rap-Game? Wie anfällig ist man da? Ihr Lieben, das war's. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Haut ihr rein. Ciao, ciao.
Tschüss.